Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Die Werte des Westens, wofür wir stehen und werben sollten. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich seit, glaube ich, nunmehr 21 Semestern damit, für Sie solche Vortragsreihen zu organisieren im Studium Generale. Sollten Sie, das ist jetzt der immer zwischengeschaltete Werbeblock, sollten Sie sich dafür interessieren, was vorher geschah. Ein Gutteil der Vorträge haben wir in Ton dokumentiert und die sind im Internet abrufbar. Wo genau das steht, das können Sie aus diesen schönen Broschüren hier entnehmen. Da steht die Internetadresse abgedruckt und dann können Sie sich dahin bewegen und so knapp 200 Vorträge anhören. Das wird mal ein nettes Wochenende, würde ich annehmen. Erstmalig heute zu Gast haben wir Professor Dr. Tobias Hochscherf. Er kommt von der Fachhochschule Kiel zu uns, hat also eine lange Anreise in Kauf genommen und hat sie wahrscheinlich genutzt, um seinen Vortrag an einer entscheidenden Stelle nochmal zu aktualisieren. Er wird uns heute etwas zu dem Wert des sozialen Engagements erzählen und wird das am Beispiel von Ken Loachs Filmen machen. Und wenn Sie aufmerksam die Presse verfolgen und die Nachrichten und sich vor Augen führen, wer in Cannes die Goldene Palme bekommen hat beim Filmfestival, dann wissen Sie, dass Sie heute Abend brandaktuell hier versorgt werden mit einem Vortrag, in dem die Filme von Ken Loach, dem Gewinner der Goldenen Palme in Cannes, im Mittelpunkt stehen. Herr Hochscherf lehrt in Kiel an der Fachhochschule im Medienbereich und ist dort, glaube ich, der ausgewiesenste Experte für Film, der viele Bücher über Film geschrieben hat, ein Filmwissenschaftler ist, der sich an Fachmedien und deren Herausgabe beteiligt und mit einer ganzen Menge Expertise Sie jetzt in die Sessel pusten wird, lehnen Sie sich zurück. Popcorn gibt es leider nicht, aber ich glaube, eine Menge Interessantes zu hören. Im Anschluss können Sie wie immer ein bisschen mitdiskutieren und Fragen stellen. Aber jetzt viel Vergnügen beim Vortrag von Herrn Hochscherf.
Ja, vielen Dank, lieber Kollege Friedrich, liebes Auditorium. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin heute Morgen um 6.18 Uhr mit dem Bus bei mir losgefahren. Ich wohne im Kreis Plön und bin vor einer Stunde ungefähr angekommen. Es ist ja doch eine weite Reise. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, hier nicht Moin zu sagen, wie ich das sonst immer tun würde, wenn ich die Studierenden begrüße. Deshalb wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen guten Abend. Popcorn und in die Sitze pusten ist vielleicht so ein anderes Vortragsthema. Ich rede sonst normalerweise sehr, sehr gerne über James Bond. Das ist ein zweites Steckenpferd, aber die Welt von James Bond, 007 als vielleicht bekanntester Brite des 20. und vielleicht 21. Jahrhunderts, noch weit vor der Königin, wie internationale Umfragen zeigen, und Ken Loach könnten ja eigentlich unterschiedlicher nicht sein, denn Loach hat immer Kino gemacht, das gegen das Popcorn-Kino von Eon Productions, MGM, Paramount und wie sie alle heißen steht. Das heißt, ich werde heute ein Kino beleuchten im Vortrag, das als sogenanntes zweites Kino oder Autorenkino eigentlich eher die europäische Kinotradition und damit vielleicht auch die europäischen Werte verkörpert, obschon es vielleicht auch in den USA natürlich mit Sundance und so weiter ein alternatives Kino gibt, das sich aber auf andere Traditionen beruft, als zum Beispiel Loach, der das Ganze tut, vor dem Hintergrund vor allem der Erneuerungsbewegung des europäischen Kinos, der neuen Wellen der 50er und der 60er Jahre. Viele davon sind Ihnen sicherlich auch geläufig, die Nouvelle Vague, der italienische Neorealismus, aber auch das neue deutsche Kino nach Oberhausen und so weiter. Vielleicht sollte ich noch eine ganz kurze Sache, bevor ich sozusagen in medias res gehe, nachschieben. Da steht auch die Uni Flensburg, das hat Sie vielleicht verwundert, kann sich Herr Hochscherf nicht entscheiden, was er da aufführt. Es gibt so eine komische Konstellation in Schleswig-Holstein, man will den Fachhochschulen das Promotionsrecht geben und hat einige Professoren, die forschungsaktiv sind, eine Zweitmitgliedschaft verschafft, sodass de facto die Universitäten immer noch das Promotionsprivileg haben, aber eigentlich nicht mehr. Und das alleine ist vielleicht nachher nochmal Grund, wenn Sie keine Frage zu Loth stellen wollen, sicherlich über solche Konstellationen. Wahnsinn, was da in der Hochschullandschaft passiert, aber deswegen lehre ich auch dort mit 4 Semesterwochenstunden. Das Flensburg und Kiel liegen ungefähr eine Stunde auseinander und von beiden Orten in jeden anderen Ort Deutschlands ist es immer eine Weltreise. Kopenhagen ist nur 2,5 Stunden weg, Berlin 3,5. Was werde ich heute machen? Ich werde ein bisschen skizzieren, wie dieses europäische Kino gegen den Cineasten Mainstream sich positioniert und habe mir neben ganz, ganz vielen allgemeinen Themen über das Kino, ich will mich ja auch stark machen für mein Fachgebiet, ich glaube, Film ist sicherlich die wichtigste Kunst, die auch an Hochschulen unbedingt gelehrt werden muss, und habe mir dazu den Filmemacher Ken Loach ausgesucht, den der Spiegel sehr zu Recht, wie ich finde, als Veteran des Klassenkampfs bezeichnet hat. Warum? Weil Loach in fast allen seinen Filmen, obschon er auch ein paar Komödien gemacht hat, eigentlich immer sozialkritische Themen anpackt. Themen, die unbequem sind, Themen, die auch westliche Werte verteidigen, aber die vor allem auch unsere Verfehlungen anprangern. Es geht dort um bestehende Ungerechtigkeiten, um soziale Ungleichheit, um Identitätsprobleme der Arbeiterklasse und um die Trennung von Kirche und Staat, wenn Sie zum Beispiel Filme wie Ephon Kiss betrachten, aber auch Themen der nationalen Identität wie auch der internationalen Solidarität. Ich habe die Jury in Cannes nicht bezahlt, dass sie mir ein bisschen hilft heute, das Thema noch so ein bisschen prominenter zu machen, aber ich freue mich natürlich, dass das Thema jetzt auch Tagesaktualität besitzt. Was mich sehr verwundert hat, ich weiß nicht, wer von Ihnen heute Morgen das Morgenmagazin gesehen hat, die deutsche Presse war empört, dass der deutsche Beitrag Toni Erdmann in Cannes nicht gewonnen hat. Und dann kamen irgendwelche allgemeinen Floskeln, warum denn Toni Erdmann der bessere Film sei. Und auf einmal haben sich einige Journalisten aufgeschwungen zu den besseren Filmkritikern. Ich hoffe, wenn Sie heute hier rausgehen, verstehen Sie vielleicht auch ein bisschen mehr das Urteil der Jury, das sicherlich nicht nur ein Urteil war, um Ken Loachs letzten Film, Daniel Blake, eigentlich zu ehren, sondern eigentlich sein gesamtes filmisches Schaffen. Weil Ken Loach normalerweise der Zugang zu den normalen Mitteln, Filme zu finanzieren, völlig verschlossen ist. Ich werde dann später noch mal ein bisschen drüber sprechen. In Loachs Dankesrede, ich weiß nicht, wer die heute gehört hat, an der Côte d'Azur, die ja öfter im Deutschlandfunk zum Beispiel zu hören war, die im ARD und ZDF, in der Tagesschau, im Heute-Journal zu hören waren, hat er relativ interessant, voller Kampfeslust, mit mehr als 75 Jahren kurz mal gefordert, fast mit erhobener Faust, eine bessere Welt ist möglich. Und ich glaube, besser kann man vielleicht Loachs Motivation, Filme zu machen, nicht zusammenfassen. Das aber nur zur Einleitung. Was habe ich heute mit Ihnen vor? In der nächsten guten Stunde. Ich möchte erstmal überhaupt als Kino über das Kino sprechen. Und zwar Kino, ich möchte mal eine Lanze brechen für das Kino als sicherlich eine der wichtigsten Künste und eine Besonderheit des Kinos, nämlich seine emotionale und Wirkung und eigentlich Kino als körperliche Erfahrung. Dann möchte ich ein bisschen über Kunst sprechen, im Allgemeinen, aber Kino natürlich im Besonderen, als Spiel- und Versuchsbühne. Soziale Gleichheit als vergessenes Naturrecht der westlichen Welt. Kurz einmal zu skizzieren, warum ist dieses Thema für Loach so zentral und wahrscheinlich der Schlüssel zu seinem ganzen Schaffen. Dann ein bisschen über den europäischen Autorenfilm und zu guter Letzt möchte ich über Loach ein bisschen reden, wobei es natürlich nicht möglich ist, Loach, der seit 1966 eigentlich jedes Jahr irgendetwas produziert, in den ersten Jahren Fernsehsendungen, Fernsehdramen, Fernsehspiele und dann ab Ende der 60er Jahre auch immer wieder Filme, Fast jedes Jahr kommt ein Film von ihm raus. Es ist fast nicht möglich, das Gesamtwerk überhaupt darzustellen. Ich habe mir heute zwei Filme ausgesucht, die, wie ich finde, zum einen nicht so bekannt sind, zum anderen kontrovers waren und dann auch noch illustrieren, wofür Loach steht und was Loach unter sozialem Engagement versteht. Und deswegen heißt der Abschluss des heutigen Vortrages Loach und der Wunsch nach einer menschlicheren Welt, die er ja heute noch mal so eindrucksvoll gefordert hat. Aber wie angedeutet, möchte ich erst noch einmal über allgemeine Grundüberlegungen zum Kino und den westlichen Werten treffen. Oder anders ausgedrückt, was hat Kino eigentlich mit westlichen Werten zu tun? Bitte beachten Sie, dass ich hier von Kino rede und nicht nur von Film oder von Bewegtbildern. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied zwischen einem YouTube-Video, zwischen einem Fernsehdrama, zwischen Reality-TV, was wir sonst noch sehen, und dem Kinobesuch. Und auch das, was ich hier heute mache, ist ja eigentlich nicht Kino. Es ist viel zu hell, draußen ist noch Tageslicht, in Kiel wahrscheinlich nicht mehr gerade oder fast nicht mehr. Aber wir haben hier keine Kinoatmosphäre, die Sitze sind unbequemer als im Kino und vieles, was wir mit Kino verbinden, finden Sie heute hier nicht vor, ist aber wichtig, um den Ort Kino als Konzentrationsort und auch als emotional sinnlich wie somatischen Raum zu verstehen, der eigentlich ein einzigartiges Erlebnis schafft. Das heißt, man muss eigentlich das Verhältnis zwischen Kino und Emotionen besonders hervorheben, wenn man erklären will, welche Werte Ken Loach wie vermittelt. Denn das Wie ist sicherlich eins der wichtigsten Argumente für die Bedeutung von Menschen wie Ken Loach. Filme und besonders das Kino visualisieren nämlich keine Daten oder Fakten, sondern Haltungen, Wünsche und Emotionen. Während wir auch zum Beispiel auf Bücher und Musik natürlich emotional reagieren können, gelingt es Filmemachern unglaublich einfach und auch präzise, die gewünschten emotionalen Reaktionen hervorzurufen. Filmemacher können genau sagen, wann im Kino geweint wird. Das können Autoren vielleicht auch, aber nicht so präzise und so genau und auch nicht so einfach. Diese Besonderheit wurde bereits ausführlich 1924 vom Filmtheoretiker Béla Balázs diskutiert und beschrieben. In seinem Buch Der sichtbare Mensch schreibt er, nun es gibt zum Beispiel amerikanische Filme, deren Fabelinhalt nichtssagend und einfältig, in denen das Spiel, das mit seiner Gebärden- und Mienenlyrik vieles ersetzen könnte, auch unbedeutend ist und die unser Interesse dennoch von Anfang bis zu Ende wach halten. Das kommt von ihrer lebendigen Atmosphäre. Sie haben jenes dichte, duftige Fluidum des sinnfälligen Lebens, das nur die allergrößten Dichter manchmal mit Worten fühlen lassen können. Und dann sagen wir, man spürt ordentlich den Geruch der Zimmer, wenn Flaubert eine Wohnung beschreibt, oder es wässert einem der Mund, wenn Gogols Bauern essen. Und siehe, diese sinnfällige, riechbare und schmeckbare Atmosphäre schafft jeder bessere amerikanische Regisseur. Die ganze Geschichte ist vielleicht einfältig, vielleicht auch kitschig verlogen, aber die einzelnen Momente sind so warmen lebensvoll, dass man ordentlich den Duft spürt. Warum der Held etwas tut, das hat oft keinen Sinn, aber wie er es tut, das hat Naturwärme. Das Schicksal des Helden im Kino ist leer, aber seine Minuten sind reich gestaltet. Das Kino, wie hier beschrieben, verfügt dabei über einen sehr ausgeklügelten Apparat der Emotionalisierung. Hierzu zählen ästhetische Elemente der Diegese, also was wir Filmwissenschaftler als filmisch erzählte Welt beschreiben, ebenso wie weitere Umstände der Vorführung. So schreibt der Philosoph Martin Seel sehr passend, ich zitiere, Jeder Handlungsumschwung, jeder Stimmungswechsel, jede Verzögerung und jede sonstige Überraschung, die der Verlauf eines Spielfilms plötzlich oder schleichend bereithält, tangiert das körperbasierte, sinnlich-seelische Gleichgewicht des Publikums. Zitat Ende. Man kann daher sagen, dass Zuschauer während der Vorführung nicht nur intellektuell angesprochen, sondern ihre Gefühle entdecken, ihre Körper sind am Geschehen beteiligt, obwohl sie stumm vor der Leinwand sitzen und scheinbar keinen Finger rühren. Sie zucken unwillkürlich zusammen, wenn ihnen ein Objekt entgegenrast, sie ballen die Fäuste angesichts der Gemeinheit eines Schurken und sie spüren die Gänsehaut, die sie in bestimmten Augenblicken überkommt. Von einem rein passiven Rezeptionsvorgang kann im Kino keine Rede sein. Wie schafft das Kino das? Einerseits durch filmische Elemente, Filmästhetik. Durch Naheinstellungen bauen wir bis dato unbekannte emotionale Bindungen zu vorher fremden Menschen auf, die wir durch die Projektion auf der Leinwand so nah an uns ranlassen, wie sie nicht mal hier ihre Sitznachbarn, vielleicht ihre Partner und vielleicht ihre Eltern. In einer Einführungsvorlesung in Medienwissenschaft in Kiel mache ich das immer vor. Die ersten Reihen kommen dann nie wieder und setzen sich dann später immer ganz hinten hin. Denn eine Großaufnahme im Kino heißt, dass wir bis auf 5 cm an die Person ranrücken. Deswegen haben wir ja im Kino auch das Gefühl, die Stars innig zu kennen. Inniger als unsere Freunde normalerweise. Durch die subjektive Kamera können wir im Kino ferner die Welt aus den Augen fremder Menschen erkunden und durch beobachtende Kameraperspektiven werden wir zu Voyeuren, die ungewöhnlichen Augenblicken beiwohnen. Deswegen ist das Kino natürlich auch immer irgendwie exhibitionistisch und befriedigt, wie Freud es nennt, unsere Schaulust. Ich habe ein ganz kurzes Beispiel aus dem Film Monsieur Ir mitgebracht. Bitte beachten Sie, dass das keine subjektive Kamera ist. Wir sehen ja nicht aus den Augen des Herrn, der dort in die andere Wohnung blickt. Und so weiter und so fort. Assoziationsmontagen lassen, es kommt gleich wieder ein Clip, deswegen können wir gleich auslassen vielleicht. Assoziationsmontagen lassen uns ferner aus signifikanten Bruchstücken höhere Einheiten des Denkens synthetisieren. Fügt man Einstellungen aneinander, die keine Handlung gemein haben, keinen gemeinsamen Raum, keine Ähnlichkeit, stellt sich doch der Eindruck eines Zusammenhangs her. Aus einer Einstellung A und einer Einstellung B entsteht im Film so neue Bedeutung. Damit kann der Film etwas, was keine andere Kunst kann, nämlich montieren. Während in der Filmwissenschaft meist das Beispiel von Eisensteins Streik genommen wird, habe ich mir etwas anderes überlegt, um diesen Effekt des Kinos darzustellen, wie man Meinungen im Film manipulieren kann und wie man sozusagen Assoziationsmontagen nutzt, um eine neue Bedeutung herzustellen, indem ich Hitchcock als ein Beispiel benutze und ihn das Ganze erklären lasse.
Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show you what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut.
Hier sehen wir Hitchcock und wir sehen eine Frau mit einem Baby. Jetzt gleich wird Hitchcock wieder erscheinen und lächeln. Und die Interpretation ist ganz eindeutig. Was für ein netter, älterer Mann. Aber Hitchcock wäre nicht Hitchcock, wenn er nicht noch eine Pointe hat. Er ersetzt nämlich dieses Bild, was wir jetzt gerade hinter mir sehen, durch ein anderes Bild. Und schon entsteht eine völlig neue Bedeutung.
To his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic.
A kindly
now,
man.
Let's take the middle piece of film away, the woman with the child. But leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman.
The dirty old man no longer the benign gentleman, wie Hitchcock betont. Ohne dass wir wissen, dass der Mann weder die Frau mit dem Kind noch die andere Frau überhaupt gesehen hat, stellen wir eine Interpretation her und dadurch spricht Filme unser Gefühl an. Was für ein Schwein haben wir doch im zweiten Clip gesehen. Ohne dass an dem Clip selbst etwas verändert wurde, nur durch die Assoziationsmontage ist dies möglich und Filmemacher von Eisenstein bis Michael Moore haben sowas immer genutzt. Aber auch der Ort des Lichtspielhauses selbst steigert natürlich die Emotion, nicht nur filmästhetische Elemente. Durch unsere Mediensozialisation haben wir gelernt, dass wir im Kino unsere angeborenen Instinkte und Verhaltensweisen, die dazu dienen, emotionale Situationen zu kanalisieren, nicht nutzen dürfen. Beim Horrorfilm haben wir Angst. Wir müssen aber sitzen bleiben. Wir können nicht weglaufen. Wir wollen schreien, bleiben aber stumm, nicht zuletzt deswegen, weil die anderen Kinobesucher nicht gestört werden wollen. Wir wollen das Licht anknipsen, verharren aber im Dunkel des Kinosaals. Wir wollen uns schnell mit anderen zusammentun, sind aber im Sessel stets alleine auf uns selbst gestellt. Das Kino, in dem es uns einer ganzen Reihe von Stressbewältigungsmechanismen beraubt, steigert Emotion fast ins Unermessliche, indem nämlich der Kuss, den wir küssen wollen, nicht realisiert wird, indem der dunkle Raum, in den wir niemals gehen wollen, betreten wird. Das heißt, wir sind emotional so stark angesprochen durch dieses Versagen von den normalen Reaktionen, dass wir im Kino emotionaler reagieren als zum Beispiel, wenn wir eine Zeitung in der Öffentlichkeit lesen würden und eine unglaublich tragische Geschichte lesen. Das hat natürlich auch mit den Formen der Darreichung zu tun, aber auch sozusagen mit dem Raum. In einem Bus haben wir uns unter sozialer Kontrolle. In der Dunkelheit des Kinosaals können wir ab und zu uns so hingeben, wie wir es in der Öffentlichkeit natürlich nie tun würden. Sie können natürlich fragen, was hat das alles mit der Diskussion um westliche Werte zu tun? Demokratie, offene Gesellschaften, Kritik, Menschenrechte, Meinungsrede und Glaubensfreiheit, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Bildung, Wissenschaft, Kunst, Trennung von Staat und Kirche und so weiter werden im Film, und das ist der Grund, nie abstrakt behandelt, sondern erlebt und erfahrbar. Und zwar mehr als sicherlich in allen anderen Medien, vielleicht mit der Ausnahme von modernen interaktiven Computerspielen. Wie auch die anderen Künste bedient sich das Kino sowohl der Sinnlichkeit als auch dem Verstand als Erkenntnisquelle. Indem das Allgemeine zum Besonderen wird, setzen wir uns rational und emotional mit dem auseinander, wofür wir stehen und wie wir leben wollen. Auf den Punkt gebracht hat diese Rolle der Kunst Hegel in einer posthum 1835 erschienenen Schrift. Hier sehen Sie nochmal das Kino. Dort heißt es: In Kunstwerken haben die Völker ihre geistreichsten inneren Anschauungen und Vorstellungen niedergelegt. Und für das Verständnis der Weisheit und Religion macht die schöne Kunst oftmals und bei manchen Völkern sie allein den Schlüssel aus. Diese Bestimmung hat die Kunst mit Religion und Philosophie gemein, jedoch in der eigentümlichen Art, dass sie auch das Höchste sinnlich darstellt und es damit der Erscheinungsweise der Natur, den Sinnen und der Empfindung näher bringt. Ohne Kunst bleiben die Werte der westlichen Welt abstrakt und Gedankengebilde, mit der Kunst werden sie erfahr- und erlebbar und in keiner Kunst vielleicht so stark emotional, greifbar, nachfühlbar wie im Kino, so möchte man sagen. 1966 wurde die zentrale Rolle der Kunst vom US-amerikanischen Literaturtheoretiker Kenneth Burke als symbolisches Handeln bezeichnet. Kunst, so Burke, leistet somit einen Beitrag zur Lebenshilfe, in dem Rezipienten Situationen fiktional durchspielen können, mitsamt aller Erfahrungen, die das gegebenenfalls nach sich zieht. Kunst erhält so eine konstruktive Funktion als symbolisches Probehandeln. Somit haben Geschichten, Erzählungen und Darstellungen oftmals einen didaktischen Sinn. Wenn wir Kindern eine Geschichte aus der Nachbarschaft erzählen, so in der Art von sieh, was dem Jungen oder dem Mädchen passiert ist, das nicht auf seine Eltern hörte und vielleicht zu nah an den Bodensee ranging und spielte, dann wirkt das natürlich stärker auf Kinder als abstrakte Verbote oder Gebote. Wenn in der Lindenstraße jemand stirbt, weil er oder sie Krebs hat und wir dann in der Seifenoper sehen, wie andere Menschen damit umgehen, lernen wir, wie wir vielleicht mit Trauer umgehen könnten. Beispiele, Lebenshilfe, Didaktik. Geschichten lassen uns Sachverhalte erfahren, so Burke. Die Idee, dass Kunst eine wichtige gesellschaftliche Rolle spielt, ist natürlich nicht neu, unter anderem Schiller, so könnten Sie einwerfen, hat hierzu in seiner Theorie des Theaters relativ viel geschrieben. Besonders seine Rede, was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich bewirken, ist hier natürlich besonders wichtig und auf jeden Fall zu nennen. Für meinen Vortrag heute will ich es allerdings dabei bewenden lassen, man könnte hier noch viel tiefer einsteigen. Was für mich aber in diesem ersten Abschnitt ganz wichtig ist, Kunst, und besonders das Kino ist mehr als eskapistischer Zeitvertreib, wo wir den Alltag vergessen sollen, und mehr als ein Geschäftsmodell. Mit der Rolle der Kunst als Obhandeln entsteht dann, so die Theorie, immer die Möglichkeit zur Kritik. Aufschlussreich sind hier Gedanken von Sigmund Freud, der 1908 postuliert, vielleicht dürfen wir sagen, jedes spielende Kind benimmt sich wie ein Dichter, indem es seine eigene Welt erschafft oder richtiger gesagt, die Dinge seiner Welt in eine neue, ihm gefällige Ordnung versetzt. Es wäre dann Unrecht zu meinen, es nehme diese Welt nicht ernst. Im Gegenteil, es nimmt sein Spiel sehr ernst. Es verwendet große Affektbeträge auf. Der Gegensatz zu Spiel ist nicht Ernst, sondern Wirklichkeit. Der Dichter, und wir könnten einfügen, auch Filmemacher und auch Ken Loach, tun nun dasselbe wie das spielende Kind. Er oder sie erschafft eine Fantasiewelt, die er sehr ernst nimmt, das heißt mit großen Affektbeträgen ausstattet, während er sie von der Wirklichkeit scharf absondert. Kunst ist damit wichtig für Gesellschaft, Zusammenleben, Kultur, aber auch für die Werte, die wir so gerne immer wieder erzählen. Diese Werte haben wir nicht beigebracht bekommen, nur durch Eltern und Schule, nur durch Texte, sondern auch, und das möchte man gerne hervorheben, durch Bewegtbilder, durch Film und besonders durch das Kino. Nachdem wir sozusagen ein bisschen uns auf die Reise gemacht haben, die Eigenschaften des Kinos zu beleuchten und die Funktion von Kunst, lassen Sie mich noch kurz, bevor ich zu Loach komme, ein bisschen über soziale Gleichheit als das vergessene Naturrecht der westlichen Welt sagen. Unter den verschiedenen Werten, die ich ja auch vorhin schon erwähnt hatte und die auch im Kino seit seiner Entstehung 1895 immer wieder behandelt und anhand von Fallbeispielen durchgespielt werden, ist eine ganz besonders wichtig, weil sie sonst oft in Vergessenheit gerät, besonders heutzutage in einer Konsumgesellschaft des Überflusses, nämlich die der sozialen Frage. Soziale Gerechtigkeit ist ein ganz zentrales Anliegen, nicht zuletzt deshalb, weil ohne Gleichheit andere Werte, die wir haben, kaum Geltung entfalten können. So muss man sich nicht einmal auf Marx und Engels berufen, um diesen Zusammenhang darzustellen. Rousseau alleine reicht hier aus, um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen. Freiheit, ja die Naturrechte aller Menschen, sind ständig bedroht. Im Zuge der Französischen Revolution wurde eine gottgegebene Rechtsordnung durch die Lehre vom gemeinsamen Nutzen zwar ersetzt, was ja symbolisch sicherlich ein wichtiger Schritt hin zu einer humanistischen Gesellschaft und der Trennung von Kirche und Staat war. Trotzdem blieb natürlich soziale Ungerechtigkeit im Leben breiter Bevölkerungsschichten de facto bestehen. Für viele in prekären Arbeitsverhältnissen erschien die Parole Liberté, Egalité, Fraternité eine unerfüllbare Wunschvorstellung, solange es keine Umverteilung von Reichtum, Bildung für alle und soziale Sicherungssysteme gibt. Dies galt weiterhin auch, wenn die Lehre des Naturrechts durch die amerikanische Verfassung, das preußische allgemeine Landrecht 1794, den französischen Code Civil 1804 und auch das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch von 1811 eingeführt wurden. Ich habe lange überlegt, wie ich das nochmal einmal auf den Punkt bringe, dass soziale Gerechtigkeit eigentlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, wenn wir über die großen Errungenschaften, aber auch die Voraussetzungen für diese Errungenschaften sprechen. Und ich habe ein bisschen gesucht und ich finde, dass Ernst Bloch das relativ gut auf den Punkt bringt, wenn er 1961 schreibt, Rousseau als Vollender des klassischen Naturrechts lehrte nicht nur Revolution, sondern auch die beständige Kontrolle ihrer Errungenschaften durch das Volk. Eben mittels der Unveräußerlichkeit der Menschenrechte, ihrer wichtigsten Eigenschaft. Aber freilich, indem das Privateigentum zu den unveräußerlichen Menschenrechten gezählt wurde, es gab eine ganz lange Diskussion darüber, konnten diese selber an den Kapitalismus veräußert werden. An eine viel radikalere Entäußerungsmacht als der Despotismus, gar als die ständische Vertretung. Auch von der individuellen Freiheit blieb hierbei für die Massen wenig und von der Gleichheit nichts als der generelle Schein. Und das ist Auftrag und Thema der Filme von Loach, ebenso wie viele sozialkritische Filme nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem in Europa, allen voran der italienische Neorealismus mit Filmen wie Fahrraddiebe von Sica 1948, die französische Nouvelle Vague, das britische Free Cinema, dem ja auch Loach sehr nahe steht, und der neue deutsche Film. 1936 in Großbritannien geboren, ist Loach mit diesen Wellen aufgewachsen und hat diese Wellen zum Anlass genommen, eine relativ ambitionierte Fernsehkarriere zunächst zu starten und später dann sich als freier Filmemacher nach dem Erfolg seines zweiten Spielfilms Cass 1969 durchzusetzen. Loach profitierte dabei, spätestens seit seinem Wechsel vom Fernsehen zum Kino, von der Etablierung eines staatlich geförderten Kunstkinos im Laufe der 60er Jahre, das von der europäischen Linken immer wieder auch gefordert wurde und schließlich teilweise realisiert werden konnte. So hatte unter anderem die Frankfurter Schule kritisiert, dass die Erzeugnisse der Kultur immer mehr durch die Verwertungsinteressen der Industrie bestimmt würden. Was Kultur ist, so argumentierten Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, wird durch die Industrie und durchs Geschäft von oben bestimmt. Kulturprodukte und somit auch der normale Mainstream-Film werden jetzt als Ware gesehen, deren Wert im Tauschwert und nicht im Gebrauchswert liegt. Es zählt, wie viel man dafür bekommt, wenn man es den Menschen gibt, nicht aber, was die Menschen am Ende damit anfangen können. Die perverseste Art, das zu zeigen, ist, wenn man von einem erfolgreichen Film spricht, nur weil er so und so viele Millionen Menschen in die Kinos gelockt hat. Vielleicht waren diese Menschen genauso enttäuscht von diesem Film, wie ich zum Beispiel von Avatar. Aber das interessiert dann nicht mehr. Einmal Eintritt gezahlt, erfolgreich. Im Zuge der Frankfurter Schule wurde immer wieder, ich habe hier nochmal ein Zitat mitgebracht, die so ein bisschen zeigt, wie das Denken hier auf einmal ganz aktuell die Politik prägt. Nehmen Sie sich vielleicht eine Minute und lesen das, und ich nutze das, um einen Schluck Wasser zu trinken. Die Frankfurter Schule geht davon aus, dass der Konsument mit den Filmen, Schlagern oder anderen Produkten der Kulturindustrie so vertraut ist, dass er sie schon selbst ergänzen kann. Die Produkte sind daher leicht konsumierbar, Eintönigkeit der Sprache und des Stils werden reproduziert. Diese Wiederholung des Immergleichen will ich kurz mal demonstrieren, damit ich zeigen kann, wie anders Ken Loach funktioniert. Vielleicht gehen Sie davon aus, dass wir heute eine Medienlandschaft haben, die unglaublich voll ist, voller eigenständiger Produkte. Schauen Sie sich mal diese Filmposter an. Ein bisschen Ähnlichkeit weisen die auf. Und nun können Sie sagen, naja, das kann ja Zufall sein. Man könnte es immer weitermachen. So viel fällt den Agenturen, die für diese Filme werben, nicht ein. Und die Frankfurter Schule würde sagen, so eintönig wie die Plakate, so eintönig auch die Inhalte. Ich habe noch ein kurzes Beispiel für alle Fans des aktuellen Kinos.
You and I have unfinished business.
Baby, you ain't kidding.
Während das hier im Hintergrund läuft, muss man vielleicht sagen, dass das, was die sogenannte postmoderne Remix-Culture nennt, oder Palimpseste oder wie auch immer, welchen Begriff sie haben wollen, ist nichts anderes als Eintönigkeit von Kultur. Würde zumindest der Herr hinter mir sagen, nämlich Ken Loach. Loach begann seine Karriere als Regisseur 1966 für die BBC und machte sich über Großbritannien hinaus relativ schnell einen Namen. Nicht zuletzt sein offenes Bekenntnis zum Marxismus hat dabei aber immer wieder auch zu öffentlichen Kontroversen geführt. Insbesondere während der Ära Thatcher wurde seine Arbeit teilweise behindert. Und wenn man die Filmografie sich einmal anguckt, 70er Jahre, jedes Jahr ein Film, 80er Jahre noch drei Filme, 90er Jahre wieder jedes Jahr ein Film, sieht man diesen Bruch relativ deutlich. Mit Vehemenz kritisiert Loach einige Seiten westlicher Gesellschaftsmodelle, die er als kapitalistisch repressiv darstellt. Zugleich hebt er aber auch liberale humanistische Werte positiv hervor. Gerade im alltäglichen, in zwischenmenschlichen Beziehungen, Begegnungen zeigen sich soziale Verantwortung eines jeden Einzelnen auch über geografische und soziale Schranken hinweg. Deswegen dreht Loach sehr, sehr viele Filme mit ausländischen Filmemachern zusammen, um das zu zeigen. Mit den Mitteln des filmischen Realismus propagiert er so eine Gesellschaft nicht, wie sie nun einmal ist, sondern wie sie sein könnte. Ziel ist eine humanistisch aufgeklärte Welt, die wir im Kino erleben können und Charaktere, zu denen wir eine emotionale Bindung aufbauen. Frühe wichtige Werke von Loach sind unter anderem die Fernsehdramen Up the Junction von 1965, Kathy Come Home von 1966 und der bereits erwähnte Film Cass aus dem Jahre 1969. Nach dem Erfolg von Fatherland 1986 und Riffraff 1991 werden seine Filme immer mehr von kontinentaleuropäischen Filmförderungen wie spanischen, französischen und vor allem deutschen Fernsehsendern finanziert. Legendär ist seine Zusammenarbeit mit Arte, aber auch mit der ARD, aber auch mit verschiedenen anderen Sendern. Hierzu zählen Filme wie Land and Freedom 1995, Carla's Song, auf den ich gleich nochmal eingehen möchte, von 1996, My Name is Joe 98, The Navigators 2001, Sweet 16 2002, Tickets 2005, The Wind That Shakes the Barley 2006, Looking for Eric 2009 und I, Daniel Blake, der gerade in Cannes ausgezeichnet wurde. Heute, so kann man sagen, ist Loach auf dem europäischen Festland bekannter und auch beliebter als in seiner britischen Heimat, die ihn immer als Marxisten ein wenig als komisch, sonderlich oder gar gefährlich angesehen hat. Als Gegenentwurf zum Mainstream-Kilo à la Hollywood mischen sich die Filme von Loach bewusst in politisch-gesellschaftliche Debatten ein, verstören und spitzen zu, indem sie Reaktionen provozieren. Sie richten sich explizit nicht am breiten Massengeschmack aus. Indem Loach der sogenannten Unterschicht oftmals ein Gesicht und eine Stimme gibt, suggerieren seine Filme, dass ein würdevolles Leben in Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen möglich sein kann, wenn wir die Gesellschaft ändern. Ein wiederkehrender Topos seiner Filme ist der unangepasste Held aus der Arbeiterklasse, der sich gegen die gesellschaftliche Ordnung auflehnt. Oftmals werden Menschen gezeigt, die an den Regeln der Gesellschaft verzweifeln oder zumindest unter ihnen leiden. Im filmischen Kosmos Loachs sind die gesellschaftlichen Regeln nicht für die Menschen da, sondern, und das prangert er an, die Menschen für die Regeln. Und das zeigt er in fast allen seinen Filmen. Irgendjemand kommt irgendwann mit einer Regel in Konflikt, die überhaupt keinen Sinn macht, aber trotzdem eingehalten werden muss. Um das zu illustrieren, habe ich eine Szene aus dem Film von 1996, Carla's Song, gewählt. Die britisch-spanisch-deutsche Koproduktion spielt im Jahr 1987 und erzählt die Liebesgeschichte des schottischen Busfahrers George, gespielt von Robert Carlyle, mit der nicaraguanischen Tänzerin Carla. Carla musste aufgrund des Bürgerkriegs zwischen den Sandinisten und Contras aus ihrer Heimat fliehen und fand in Glasgow Asyl. Doch das Erlebte der alten Heimat lässt sie nicht los. Nach einem Suizidversuch von Carla fahren beide jetzt gemeinsam nach Nicaragua. Dort erfahren sie, dass die Contras, unterstützt von den USA, Gräueltaten an der Bevölkerung ausüben. Carla beschließt letztendlich in Nicaragua bei ihrem früheren Partner, der an den Folgen der Folter durch die Contras leidet, zu bleiben. George kehrt mit seinen Eindrücken nach Glasgow zurück. Die folgende Sequenz, die ich kurz zeigen möchte, charakterisiert George in Glasgow, ein sehr typischer Protagonist für das Loach-Universum, wie man meinen könnte. Wir brauchen ein ganz bisschen Zeit, um die DVD... einzulegen. Und vielleicht kriegen wir den Ton noch ein bisschen lauter. Dann müssen wir gleich mal gucken. Das geht nicht. Mal gucken. Okay, müssen wir schauen. Ja. Okay.
Ticket and a short one.
No,
work.
I've only got 25 pence.
I think you'd be cheaper by longer tickets. Stick your money in there. You hold on to that. Take a walk into that first seat there, okay? Nice and steady now. I'll get this nice inspector here to roll it up nice and tight for you now. All right, Victor? There you go.
Yeah,
no. All right,
Bob. Hey. I don't know.
Who the fuck's that? I hope you're going to pay for that.
Make it up later.
And what's this?
Hello?
My God, he's doing the road, and he's after your blood. They just gave me that post.
Yeah, be careful where that's a work at.
I work at McGurk scratching his balls. Oh, you've already got one suspension under your belt, Picasso. Now just watch yourself. I don't know. I'm trying to keep you in a job.
Hey, Bob. Ticket, please. The ticket. I must see your ticket, please. You show me ticket. You have no money?
No money, no ticket.
No money, no... It's defense. I can get the police here, you know. You understand police? You understand police?
No.
Well, there must be something that you have that can show you. You have no identification. You have no... You're telling me you have no... You've got on the bus with no money. No ticket. No identification. This is ridiculous. You must have some means of showing me who you are, where you...
Your Shylock's only 45 pence. Leave the lassie alone.
Oh, no, take it down. No. I've got you this time, smart ass.
Well, don't take it to Owen, huh?
What's your name, miss? Your full name?
She doesn't even understand.
Just give me your full name.
You're worse than this woman here. She doesn't even understand what you're saying.
Just take it back in your cabin, Brian.
We're not going to any fuck all cabin. She doesn't understand what you're saying.
I'll ask you one more time. What is your full name? Give me your full name.
I'm calling the police.
I'm telling you, Brian.
You enjoying this?
You get nothing to do with this. Just you get back in your cabin.
You enjoying this?
Okay. If you don't get back in your cabin, you, you've... You're in trouble, sir.
Oh, what's your name?
I'm in trouble. I'm in trouble.
I'm reporting you, sir. You're in trouble. I tell you, my God, this is fucking embarrassing, Barry. These people know this.
I think that's terrible.
That's terrible, mate. You listening to this woman? That's terrible.
Just you get back in your cabin, driver. I'm warning you. It's the last time.
You're fucking miserable. Prick me.
Don't do it. That's disgusting.
Hey, darling. Oh, look.
Open that fucking door!
Just calm down. Hey, what's your noise in front of the passengers here, Mr. McGurk, please? Oh, oh, you fucking baldy bastard, you!
Das Universum von Ken Loach, ziviler Ungehorsam, um die Menschen vor den Gesetzen zu schützen, die mittlerweile nicht mehr für sie sind, sondern oftmals leider auch gegen sie. Und ich denke, dass das so ein ganz typisches Beispiel eigentlich ist für das Universum von Ken Loach und auch seine Helden. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem Team an Filmemachern, allen voran mit dem schottischen Autor Paul Laverty, verwendet Loach eine Vielzahl von Topoi und anderen wiederkehrenden Elementen, um seine filmische Kritik zu inszenieren. Dabei kann man vereinfacht sagen, dass Loach Techniken des realistischen Kinos in der Tradition von André Bazin mit denen des Melodramas verbindet, wie mein Kollege John Hill argumentiert. Der Arbeitersohn Loach, der in Oxford studiert hat, sieht sich selbst in der Tradition des italienischen Neorealismo. Er arbeitet oft mit Laienschauspielern aus der Arbeiterklasse. Seine Filmhelden sind kaum zu verstehen, so deutlich ist hier der schottische Akzent mit Great und so weiter. All das, was wir mit Standardenglisch vielleicht nicht verstehen können. Er dreht mit Handkameras und an Schauplätzen fernab von den großen Studios. Die Kameraarbeit wirkt dabei oft zufällig, als wäre man tatsächlich bei einer echten Begebenheit oder Unterhaltung einfach nur dabei. Der britische Filmwissenschaftler Jacob Lee beschreibt ein Dilemma oder zumindest ein Spannungsfeld, in dem sich Loach und sein Team dabei stets befinden. Und ich zitiere: Loach is a socialist, and a creative problem that he and his writers have encountered has been the question of how to dramatize issues that they feel strongly about, in ways that incorporate a sense of social and indeed political forces, and make arguments about those films that remain attractive to large audiences. Das große Problem, so möchte man zusammenfassen, von politischen Filmemachern ist immer, dass die Gefahr des in einen Lehrvortrag zu verfallen sehr groß ist. Ken Loach passiert das natürlich manchmal auch. So gelingt sein Vorhaben, politische Aufklärung zu betreiben, um die Werte von Menschlichkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu betonen, nicht immer. Manchmal wirken seine Filme dadurch didaktisch und auch einseitig. So schrieb etwa Jürgen Kionke im Spiegel über den eben gezeigten Film Carlas Song: Loach will mit seinen kämpferischen Zeiten angelegten Liebesgeschichte, wie schon in Land and Freedom, die Entwicklung des Sozialismus zeigen. Carlas Song erzählt sehr parteiisch von den Ereignissen. Ungebrochen ist die Faszination linker Themen, mit denen sich Loth schon eine ganze Weile beschäftigt. Doch entwischt ihm sein Sujet bisweilen. Carlas Song gerät streckenweise zur reinen Glorifizierung. Loach verfällt in Stereotypen, weil er sich seiner eigenen Distanz oder das Fehlen dieser Distanz nicht bewusst ist. Er verlässt seine eurozentristische Perspektive nicht, in der Nicaragua als ein verlorenes Paradies später dann im Film erscheint. Und so zeigt er den Schotten George als witzigen, ideenreichen Menschen, die nicaraguanische Bevölkerung als buntes, aber humorloses Völkchen. Carla Song pendelt zwischen filmischer Rekonstruktion, der sandinistischen Idee, der Aufarbeitung der Geschichte einer sozialen Bewegung und auch leider die einer schmalzigen Romanze. Ein zuweilen spaßiger, aber in erster Linie auch ein streng moralischer Film. Es gäbe noch viel mehr Beispiele, wie es manchmal gelingt und manchmal aber auch misslingt, dieser Balanceakt zwischen filmischer, emotionaler Botschaft und ein Film, der auch doziert. Wer politisch sein will, der bietet zudem auch immer Angriffsflächen. Neben dem Historiendrama über die britische Okkupation Irlands, The Wind That Shakes the Barley von 2006, gehört Ken Loachs Film über den 11. September zu den meistdiskutierten und kritisierten Filmen, vielleicht sogar der neueren Filmgeschichte. Loach war einer von 11 Regisseuren, die 11 Filme über den Terroranschlag auf das World Trade Center und das Pentagon gedreht haben. Jeder Film ist symbolischerweise 11 Minuten, 9 Sekunden und ein Bild lang. Anstatt einen relativ erwartbaren Film über den Angriff auf westliche Werte zu drehen, zeigt Loach einen Film, den ich gleich in Gänze zeigen werde, der westlichen Welt selbst vorwirft, die eigenen Werte verraten zu haben und deswegen angegriffen worden zu sein. Die Scheinheiligkeit westlicher Staaten, so Loach in dem Film, allen voran die der USA, so kann man interpretieren, haben den Hass auf westliche Gesellschaften und deren Werte provoziert oder zumindest begünstigt. Dieser Film bietet sicherlich die ein oder andere Steilvorlage für eine Diskussion im Anschluss, weil dieser Film eben so kontrovers ist.
Dear mothers, fathers, and loved ones of those who died on September the 11th in New York. Ama Chile.
Diesen Film gibt es leider nicht mit deutschen Untertiteln. Ich bitte das zu entschuldigen.
I live in London, so I like to tell you we perhaps have something in common. Your loved ones were murdered, as mine were. And we share a date, September the 11th. Tuesday, September the 11th. In 1970, there was an election. I was 18, and I voted for the first time. We had this beautiful dream to build a society in which our people could share the product of their work, the wealth of the country. So in September 1970, we all went to vote, and we won.
Se alzaron voces comunes en océano interminables, puños agitando el aire desde la montaña al mar.
Milk and education for the children. Unused land was given to landless peasants. Coal, the copper mines, and the main industry became owned by all of us. For the first time in their lives, people had dignity.
Porque en todo siempre yo creo, yo tengo confianza en la inteligencia del pueblo. Entonces, el pueblo organizado es inteligente. Entonces, ¿cuál puede ser el temor al organismo del pueblo?
But we didn't know how dangerous that was. Your Secretary of State, Henry Kissinger, announced, "I don't see why we should stand by and let a country go communist due to their irresponsibility with its own people." Our democratic decision, our votes were not relevant. The market, the profits are more important than democracy. From that moment onward, our pain and your pain was legalized. Your President Nixon said he would make our economy scream. He told the CIA to play a direct role in organizing a military uprising, a coup d'etat. $10 million, more if necessary, were available to get rid of our president, Salvador Allende. Friends, your leaders set out to destroy us. They provoked a transport strike that almost paralyzed our economy. They stopped all trade between us, which created chaos. They work with those in our country who would not accept our victory. Your dollar supported neo-fascist groups who brought violence to the streets and bombed factories and power stations. Amazingly, it didn't work.
Bueno, porque soy chilena y tengo que defender el gobierno de Allende porque es mi gobierno, el gobierno del pueblo.
Aquí estamos afianzando nuestro derecho a construir un porvenir de justicia y libertad.
In municipal elections, we actually increased our support. So what did the USA do?
On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country, and night fell on a different world. A world where freedom itself is under attack.
On September 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. At first light on that morning, troops and tanks advanced on our presidential palace. Allende, his ministers and advisors were inside. Allende did not flee as the Moneda Pass was fired.
Tienen la fuerza. Podrán avasallar. Pero no se detienen los procesos sociales. Ni con el crimen. Ni con la fuerza. La historia es nuestra. Y la hacen los pueblos. Viva Chile. Viva el pueblo. Vivan los trabajadores.
He was murdered. He was murdered. Tuesday, our Tuesday too. 11th of September 1973. A day that destroyed our lives forever. I got shot through my knee and later they smashed my head against the dirt road. They hit me so many times, and sometimes I lost consciousness.
Saliste al trabajo un martes de septiembre a las calles sitiadas de Santiago, calles sordas a la metralla. Calles ciegas a la traición, insensible a la muerte. Saliste al trabajo un martes, no volviste. Camino las calles, voy de pueblo en pueblo. Buscando y buscando pequeña foto de ti, una sonrisa antigua que alumbra en tus ojos. Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde estás? En un espacio abierto, perdida la mirada, quebrado tu cuerpo. Entre los sueños saliste al trabajo, un martes no volviste.
One day in prison, I pulled myself to the grill and I saw Germán Castro being dragged by the arms. He couldn't walk. He was bleeding from the ears. They broke his bones and then they murdered him. We learned about the torture camps run by officers of the army trained in the School of the Americas in the USA. We learned about those disemboweled, thrown out from helicopters, of those tortured in front of their children and spouses. Do you know what they did? They put electricity to the genitalia parts. They put rats in the women's vaginas. They trained dogs to rape women. And then we learned of the caravan of death. The general who went from town to town ordering execution at random. 30,000 were murdered. 30,000. Your ambassador to Chile complained about torture, but Kissinger replied, tell him to cut out the political science lectures. General Pinochet, who organized the coup, smiled and accepted the Secretary of State congratulations of a job well done. And the dollars started to flow again to Chile. They called me a terrorist, sentenced me to a life imprisonment without trial or defense. I was released after 5 years, but I had to leave my country for the safety of my friends. I cannot go back to Chile now, even though it's all I think of. Chile is my home, but what happened to my children? They were born here in London. I cannot sentence them to exile like I was. I cannot do that now, but I long to go home with all my heart. San Agustin said, hope had two beautiful daughters, anger and courage. Anger at the way things are and courage to change them. Mothers, fathers and loved ones of those who died in New York. Soon it'll be the 29th anniversary of our Tuesday, 11th of September, and the first anniversary of yours. We will remember you. I hope you will remember us. Pablo.
Der Westen, so Loach, hat seine eigenen Werte verraten und die USA haben nach dem 11. September keine moralische Überlegenheit über die, die den Westen hassen. Tagespolitik und Kalter Krieg, so das Argument von Loach, hat dazu geführt, dass die Werte, auf denen wir eigentlich unser gesellschaftliches Fundament errichtet haben, oftmals auch nur für uns, aber nicht für andere gelten sollen. Bei aller Kritik an der Scheinheiligkeit westlicher Staaten, die Loach hier berechtigterweise oder unberechtigterweise äußert, darf man nicht vergessen, dass es gerade die westlichen Werte sind, die es ermöglichen, dass diese Kritik überhaupt geäußert wird. Auch deshalb bleibt Loach ein ewiger Idealist, der die Ungerechtigkeiten gnadenlos anprangert, nicht um sie abzuschaffen, sondern um uns immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie wichtig es ist, in Alltagssituationen für diese Werte einzustehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Tobias Hochschärf, für Ihren Vortrag. Ich schaue schon mal in die Runde und sehe nichts. Ich mache ein bisschen mehr Licht, nicht erschrecken. Okay. Jetzt muss doch was passieren. Ein dicker Finger hilft manchmal. Ja, haben Sie schon Fragen an unseren Referenten? Vielleicht, bevor Sie sich warm denken. Ich glaube nicht, dass wir den Hintergrund als bekannt zwingend voraussetzen dürfen des letzten Films. Können Sie ein bisschen was sagen für diejenigen, die sich an Allende nicht mehr erinnern und an das, was in Chile passiert ist?
Das Ganze basiert im Prinzip auf der Domino-Theorie, dass wenn ein Land kommunistisch wird in einer Region, alle anderen Länder sozusagen danach umfallen. Und deswegen hat man die amerikanische Außenpolitik lange Jahre so strukturiert, dass man alles tun müsse, um das Umfallen eines Landes zu verhindern, ganz gleich ob Afrika oder Südamerika. Und das hat leider auch dazu geführt, dass man sich mit Leuten eingelassen hat. Das Gleiche haben wir ja auch oder sehen wir tagtäglich auch zum Beispiel im Mittleren Osten, dass man sich dann mit Leuten einlässt, die durchaus zweifelhaften Umgang mit westlichen Werten zum Beispiel pflegen, in diesem Fall mit Pinochet. Und die USA haben im Prinzip alles dafür getan und hätten jeden unterstützt, der nur nicht sozusagen zulässt, dass Chile ein kommunistisches Land wird. Und das hat dazu geführt, dass man auch eine Wahlentscheidung, eine demokratische Wahlentscheidung missachtet hat. Und sozusagen das dazu geführt hat, dass Chile lange Jahre eigentlich in einer Diktatur versunken ist. Die USA waren übrigens nicht ganz alleine, es gibt andere Länder, die auch mitgemacht haben, sehr gerne sogar Großbritannien zum Beispiel, weil Chile unter dem neuen Regime auch Großbritannien unterstützt hat bei ihrem Krieg gegen die Falklands und so weiter. Das heißt, es gibt ja eine ganze Reihe von Verwerfungen, die aufgrund dieser Domino-Theorie zustande gekommen sind. Und das, was Loach hier anprangert, ist dann eben, dass man aufgrund einer Theorie, die Historiker und Politiker hatten, auf einmal Demokratie, Menschenrecht und so weiter nicht mehr anerkennt. Und dass das eigentlich ein großer Sündenfall der US-Außenpolitik gewesen sei.
Ich würde die Fragen immer wiederholen, damit wir sie auf dem Band haben.
Die Frage hier ist, ob der Zweck nicht immer schon auch die Mittel geheiligt habe. Ja, natürlich, teilweise schon. Das nennt man ja dann auch relativ beiläufig immer Realpolitik. Aber Realpolitik ist auch nichts anderes, als sich ein Stück weit sozusagen von den eigenen Werten und ethischen Vorstellungen auch zu entfernen. Und eigentlich ist der Begriff dann, muss man auch sagen, eher verniedlichend oder verharmlosend. Also das muss man eigentlich schon sagen.
Ich glaube, Sie hatten sich gemeldet und ich würde es dann wieder. Also Sie fragen, wo ist die Grenze hier zwischen dem Dokumentarfilm und dem Spielfilm und sagen, womöglich wäre doch hier bei solchen Themen ein Dokumentarfilm geeigneter.
Naja, die Grenzen sind ja auch fließend, gerade das europäische Autorenkino hat sich eigentlich gar nicht so an diese Genre- oder Gattungsgrenzen gehalten, sondern oftmals auch Filme gemacht, die ein bisschen Dokumentarfilm sind, ein bisschen Melodrama, Ken Loach macht das sehr gut, manchmal Carla Song ist ein bisschen Liebesfilm, ein bisschen Abenteuer. Die gehen ja ins Kriegsgebiet und die Grenzen sind hier sehr fließend. Warum dreht Loach hier keinen reinen Dokumentarfilm? Aus einem ganz einfachen Grund, weil er dieses Emotionalisieren braucht. Man kann der Welt erklären, was Amerika in Chile falsch gemacht hat und wir vergessen es. Man kann einen Film wie diesen zeigen und die Leute werden innerlich sauer und traurig. Und deshalb verabschiedet er sich von dem reinen Dokumentarfilm und verwebt eigentlich hier den Film mit dieser Geschichte der persönlichen Betroffenheit, weil dadurch das Problem emotional nachvollziehbar wird und nicht mehr abstrakt bleibt. ist kein Thema von Außenpolitik oder Realpolitik, sondern von echten Menschen. Das ist die erste Strategie. Und die zweite ist natürlich, George W. Bush reinzuschneiden und genau die Reaktion zu nutzen, um zu sagen, guck mal, so habt ihr damals uns angegriffen, jetzt seid ihr angegriffen worden und jetzt reagiert ihr empört.
Als Rhetoriker würde ich sagen, der Pathos-Appell, ja, also Affekte zu erregen, Gefühle zu erregen, öffnet die Tür manchmal, um den Verstand einzuschalten. Wenn Sie nur auf der Vernunftebene argumentieren, dann erreichen Sie die meisten Menschen nicht. Ich denke, das ist der Hintergrund, den er da hat.
Ein Dokumentarfilm kann natürlich auch mit großem Pathos ausgestattet sein. Allerdings wäre das dann schwarz-weiß. Das war damals. Das hat heute keine Bedeutung mehr. Während der Mann, der jetzt einen Brief schreibt, natürlich viel unmittelbarer ist. Das heißt, hier wird auch Aktualität hergestellt. Dass die Folgen, die Spätfolgen, so lange andauern. Aber viele Opfer haben natürlich gesagt, ein Filmemacher wie Lodge verhöhnt uns hier. Also, klar.
Ich glaube, Sie hatten sich gemeldet.
Ich habe eine kleine Frage noch, und zwar, Sie halten also das System alleine für eine Demokratie in unserem Sinn?
Nee,
Frage,
ich habe
also
nicht...
Also ich wiederhole gerne die Frage.
Ja,
Sie... Wenn
Sie einen Kontrast konstruiert haben, da kommt jetzt der Böse,
ja.
Und dann
war der Böse.
Nein.
Sie... Die Frage
Sie fragen, ob Allende ein demokratisches System in den Augen von Herrn Hochschärf ist und ob man so einfach in Anführungszeichen gut und böse schwarz und weiß zeichnen könne.
Nein, kann man natürlich nicht. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass Allende demokratisch gewählt worden ist. Was er sozusagen mit seiner Macht gemacht hat, überlasse ich anderen, auch Historikern, das Urteil. Ich habe nur wiedergegeben, was Lodge sozusagen in diesem Film konstruiert. Und Sie haben ganz recht, wenn Lodge sich einsetzt, wird ihm oft vorgeworfen, die Welt auch in Schwarz und Weiß einzuteilen. Der böse Fahrkartenkontrolleur und der gute Busfahrer. Nur Lodge benutzt diesen Gegensatz immer gerne, auch nicht zuletzt deswegen, weil Filmemacher Stereotypen brauchen, damit sie in 90 Minuten oder in 80 Minuten, 120 überhaupt einen Film erzählen können. Was jetzt ganz interessant wird, ist eigentlich, das wäre aber ein anderer Vortrag, dass wir beim Quality Television, also vom Qualitätsfernsehen, von Serien, die über mehrere Staffeln laufen, von dieser Notwendigkeit auf Stereotype zurückzugreifen, verzichten können. Das heißt, das Fernsehen ist vielleicht mittlerweile die bessere Form audiovisueller Medien, weil man nicht so stark mit Schwarz und Weiß arbeiten muss. Man kann ja hier nicht die gesamte Hintergrundgeschichte des Kontrolleurs auch noch erzählen und so weiter. Aber die Sicht, und da haben Sie ganz recht, auf das Allende-Regime ist durchaus eingefärbt von der persönlichen Überzeugung von Lodge hier und sicherlich in seiner Schroffheit wird dem Ganzen auch nicht ganz gerecht.
Die letzte.
Eine Frage, die vielleicht nicht so ganz, aber doch betrifft. Das ist ja ein sehr aktuelles Thema. Heute noch herzlichen Glückwunsch, dass es so gefasst hat, wie dieser berühmten goldenen Palme.
Er hat die Jury nicht bezahlt, aber ich.
Aber mich würde doch mal interessieren, dieser von der deutschen Presse so hochgelobte Film, von dem ich mich selber nicht so furchtbar bin, weil ich da jedenfalls was an Ausschnitten gesehen habe, Ihr fachliches Urteil doch nochmal interessieren, wie Sie diese beiden Filme beurteilen.
Also Sie fragen nach den aktuellen Auswahlen, Prämierungen in Cannes und wie Herr Hochschärf die Filme dort, Lodge und den deutschen Beitrag, einschätzt.
Genau. Zu dem aktuellen Film kann ich nicht viel sagen, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Das ist eine relativ einfache Sache, was ich aber... Das heißt, ich müsste dann in 2-3 Wochen diese Frage nochmal beantworten dürfen. Was ich aber glaube, was durchaus auch richtig ist, ich glaube, die Jury in Cannes hat auch entschieden, dass hier jemand ist, der lange Jahre so ein bisschen unbeachtet blieb, obwohl er ein großes filmisches Werk geschaffen hat. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Kniefall vor dem Lebenswerk. Das ist das eine. Ich glaube, es ist nicht nur für den einen Film. Und das Zweite, glaube ich, ist auch ein politisches Statement. Das ist der Film, der bei den Oscars nie eine Rolle spielen würde. Während viele andere Filme, die im Wettbewerb ja durchaus auch erfolgreich gelaufen sind, mit Publikumspreis zum Beispiel für den deutschen Film, auch in Hollywood als bester ausländischer Film eine Chance hätten, Loach hätte diese nicht gehabt. Und damit positioniert sich Cannes auch als gegen Hollywood als zweites Kino. Das ist der zweite Grund, glaube ich. Und der dritte Grund ist, dass wir wieder in einer Welt leben im Moment, die sehr stark auf die fiskalischen Aspekte abzielt. Bankenkrise beherrscht das Thema, Griechenlandrettung und auch die Flüchtlingskrise wird oftmals eigentlich nur sozusagen als Kosten-Nutzen-Rechnung begriffen. Werden die Flüchtlinge, wenn sie hier sind, gut ausgebildet sein, um später mehr zurückzuzahlen, als sie uns kosten? Und ich glaube, in dieser Zeit hat die Jury in Cannes auch sich für einen Loach-Film entschieden, um zu sagen, es gibt noch viel wichtigere Werte als Geld und Wirtschaft. Und ich glaube, dass das durchaus eine politische Entscheidung letztendlich war. Ich glaube, das sind verschiedene Gründe, die hier zusammengekommen sind. Aber ich müsste dann sozusagen, ich weiß genau, welche Charaktere in dem Film vorkommen, aber ich müsste den Film sehen, um das qualifizierter beurteilen zu können.
Womöglich war es eine bewusste politische Entscheidung, unser Oberthema, die Werte des Westens, zu wählen. In der nächsten Woche haben wir den Philosophen Klaus Wiegerling zu Gast. Und er wird uns etwas erzählen über Würde, Autonomie und Subsidiarität. Vielleicht sind Sie dann wieder dabei. Ich danke Herrn Hochscherf für den Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Bis zur nächsten Woche.